Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben sich jetzt in der Mittagspause ein bisschen erholen können. Und ich möchte jetzt gerne mit dem zweiten Teil fortfahren und den eröffnen, den letzten Teil davon, damit wir weiterhin auch im Zeitplan bleiben, wenn Sie jetzt vielleicht auf die Plätze kommen würden. Wir kommen jetzt zum vierten und letzten Beitrag aus dem zweiten Teil Perspektiven, und zwar mit dem Titel Lebensqualität demenzkranker Menschen, Versuch einer Verbindung von wissenschaftlichem Handeln und persönlichem Erleben. Wissenschaftliches Handeln, theoriegeleitetes, evidenzbasiertes Handeln ist ja, wie wir alle wissen, ein wichtiger Bestandteil von Professionalität im eigenen Handeln, im Umgang mit Menschen mit Demenz. Auf der anderen Seite steht das persönliche, eigene Erleben und die Verbindung von beidem, wissensbezogenes Handeln und persönliches Erleben, ist, ich denke, das wissen Sie auch alle, eine Kunst und vielfach auch eine ziemlich anstrengende Gratwanderung. Immer wieder besteht die Verlockung, sich auf das rein wissensbezogene Handeln zurückzuziehen und das eigene emotionale Erleben herauszunehmen. Aber ist theoriegeleitetes, evidenzbasiertes Handeln allein eine ausreichende Basis, um Menschen mit Demenz in der Weise zu begegnen, wie es zum Beispiel Herr Remmers in seinem Vortrag geschildert hat? Ist unsere eigene emotionale Schwingungsfähigkeit als Instrument zur Erfassung der Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ersetzbar? Die Frage, der Versuch einer Verbindung von wissenschaftlichem Handeln und persönlichem Erleben, zu diesem Thema möchte ich jetzt Herrn Professor Dr. Rolf Werres als Referenten nach vorne bitten. Er ist Diplompsychologe und Facharzt für psychotherapeutische Medizin. Weiterhin ist er Ordinarius und ärztlicher Direktor des Instituts für medizinische Psychologie im Zentrum für psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Ein Institut, was sich vielen verschiedenen Fragen stellt, unter anderem beispielsweise der, was sollten Ärzte über die subjektiven Theorien und Gefühlen von Laien wissen, um ihren Patienten angemessen begegnen zu können. Herr Professor Werres ist als Wissenschaftler international bekannt und anerkannt auf den Gebieten der Gesundheitspsychologie, der Psychoonkologie und mit seinen Beiträgen zur Entwicklung einer achtsamen Sterbekultur. Ein ganz besonderer Schwerpunkt von ihm ist es, Wege zur Verbindung von Kunst und Lebenskunst in der Medizin als einer Heilkunst zu finden und gangbar zu machen. Sie sehen, hier vorne steht jetzt auch der Flügel, und ich denke, etwas von dieser Verbindung werden wir auch gleich zu hören bekommen. Ich darf Sie bitten, Professor Werres.
Ja, guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mir zum Einstieg eine etwas freche Bemerkung erlauben. Ich habe von einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehört, dass die etwas kleine Schrift auf manchen Bildern zu Enttäuschungen, zu Frustrationen und zum inneren Problem der Konzentrationsbeeinträchtigung geführt hat. Und ich möchte dazu vorschlagen, nehmen Sie das doch einfach als Empathieübung gegenüber demenzkranken Menschen, die auch in der ähnlichen Lage sind, dass sie das, was ihnen angeboten wird an Sinnesreizen, nicht ganz erkennen können. Das nennt man in der Psychotherapie utilisieren. Also das, was man erlebt, auch wenn es nicht immer nur angenehm ist, so zu interpretieren und für sich selber umzudeuten, dass man dem, was man erlebt, einen Sinn abgewinnen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt meines Themas und hat auch eine ganze Menge zu tun mit dem, was wir Burnout-Prophylaxe nennen. Es wurde schon mehrfach auf dieser Tagung gesagt, dass die Lebensqualität ja nicht nur eine individuelle Dimension hat, sondern manchmal untrennbar mit der Lebensqualität der Angehörigen bzw. Betreuer verbunden ist. Insofern geht es ja auch um Netzwerkförderung und, das ist mir jetzt sehr wichtig, eine systemische Betrachtung von Lebensqualität in denjenigen gesellschaftlichen Bereichen, in denen sich Menschen, die von anderen abhängig geworden sind, aufgehoben fühlen wollen. Hierzu hat der Medizinsoziologe Nikolaus Gerdes die These aufgestellt, dass eine Einheit gefunden werden muss zwischen der Normalität, die in unserer Gesellschaft etabliert ist, und Momenten der Wirklichkeitserfahrung schwer beeinträchtigter Menschen, die in fundamentalem Widerspruch zu dieser Normalität steht. Dazu gehört, so Gerdes, vor allem ein Rest von Unbeherrschbarkeit der Wirklichkeit, der in der Erfahrung des nahenden Todes die normale Konstruktion einer vom Menschen kontrollierbaren Realität grundlegend in Frage stellt. Auch wenn wir heute Morgen viele sehr, sehr gute Beispiele dafür gehört haben, wie man dann trotzdem handeln kann. Es bleibt aber ein Rest von Unbeherrschbarkeit der Wirklichkeit. Und darüber möchte ich hier sprechen. Und daraus ergibt sich eine Notwendigkeit, eine, wie ich das nenne, Tiefendimension des menschlichen Lebens zu erkunden, die sich in der Wirklichkeitserfahrung schwerkranker Menschen zeigt, aber nur schwer kommunizierbar ist. Und da sich demenzkranke Menschen, wie schon auch mehrfach gesagt wurde, im Allgemeinen nicht mehr adäquat ausdrücken können, stellt sich die Frage, wie emotionale Resonanz zwischen einem demenzkranken Menschen und seinen Helfern zustande kommt. Rein sprachlich gesehen heißt Resonanz zurücktönen, antworten durch Mittönen. Resonanz bedeutet, miteinander auf gleicher oder ähnlicher Wellenlänge zu schwingen. Ideal wäre es, wenn dabei Harmonie zustande kommen könnte. Nun gibt es aber auch die Dissonanzen, bei denen Menschen erleben, dass Gefühlswelten nicht zueinander passen. Wenn ich versuche, einen demenzkranken Menschen mit meiner positiv gemeinten Gefühlswelt anzustecken, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht erfahren kann, ob meine gut gemeinten Botschaften überhaupt bei ihm angekommen sind. Wenn er also nicht reagiert, kann ich dies als eine Dissonanz zwischen mir und ihm empfinden. Und im normalen Leben lösen Dissonanzen häufig einen Impuls zur Abgrenzung aus. Interessanterweise wird aber in der Musik die Dissonanz häufig dazu genutzt, Spannungen auszuhalten oder eine Verständigung, eine Auflösung auf einer komplexeren Ebene von Harmonie anzustreben. Die Nichtresonanz oder sagen wir besser die nicht spürbare Resonanz beim Umgang mit demenzkranken Menschen muss psychologisch gesehen nicht unbedingt ein Defizit bedeuten, sondern sie kann einen eigenen Wert haben. Zum Beispiel als Erleben von Andersartigkeit. Der betreuende Mensch eines demenzkranken Patienten ist gefordert, sich eher an Ahnungen zum Innenleben des Kranken zu orientieren als an Wissen. Harmonie entsteht, wenn seelische Energiefelder zusammenpassen bzw. aufeinander abgestimmt werden. Das ist immer ein gegenseitiger Prozess in der Kommunikation. Ein kognitiv normal funktionierender Mensch könnte dann beispielsweise sagen, du tust mir gut. Viele Demenzkranke sind dazu nicht mehr in der Lage. Für den Betreuer kann das vielleicht hilfreich sein, die Beziehung dann als oszillierend zu erleben. Erwünschte gute Energien sind mit Enttäuschungen durchsetzt, wenn der andere nicht spürbar reagiert. Hier stellt sich nun die Herausforderung, einen tieferen Sinn der Begegnung wahrzunehmen und auch Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse zu reflektieren. Also Übertragung bedeutet beispielsweise, wenn ein Patient mich mit seinem strafenden, autoritären Vater verwechselt und dadurch bei mir, das wäre dann die Gegenübertragung, autoritär-väterliche Handlungsimpulse auslöst, die zum Beispiel dazu führen können, dass ich autoritär mich verhalte, statt Gleichberechtigung anzustreben. Das ist in der Wirklichkeit noch etwas differenzierter zu betrachten und hierzu ein kurzes Beispiel. Ein ehemals sehr erfolgreicher Arzt für Allgemeinmedizin siechte 5 Jahre lang mit schwerer Alzheimer-Erkrankung dahin. Sein Sohn, der als Arzt die Praxis des Vaters übernommen hatte, ließ den Vater zu Hause pflegen, rund um die Uhr. Das zu erwartende Erbe schmolz allmählich dahin. Es kam zu einem schweren Diebstahl durch eine der Pflegenden. Und ich kriegte da mal eine Situation mit, wo der Sohn den Vater am Bett besuchte und ihm so einen Klaps auf die Wange gab. Ich fand das ziemlich zu heftig und erschreckend. Also ich hätte mich sehr erschrocken, wenn ich in Trance da gelegen hätte. Na Alter, wie geht's? Diese Szene zeigte eine gewisse Rollenkonfusion. Der Vater wurde zum Patienten, der Sohn zum Therapeuten des Vaters. Und es ergab sich ein recht komplexes Verwirrspiel, auch zum Thema Macht und Ohnmacht. Der Vater war vordergründig betrachtet, auf der Oberflächenebene, ohnmächtig. Auf einer tieferen Ebene der Beziehungsdynamik war er aber durch seinen robusten Körper, er hatte das goldene Sportabzeichen früher gehabt, in einer Verfassung, dass er nicht einfach sterben wollte. Und diese Realität hatte durchaus auch etwas mit einer verbleibenden Macht des Vaters zu tun. Und das Ausrutschen der Hand des Sohnes hatte zweifellos eine aggressive Komponente. Und ich hatte zugleich den Eindruck als Beobachter, in den Augen des Vaters Angst zu erkennen. Ich habe das übrigens dann nicht kommentiert, weil ich dazu auch keinen Auftrag hatte. Ich halte es für nützlich, zwischen Oberflächenresonanz und Tiefenresonanz zu differenzieren. An der Oberfläche menschlicher Begegnungen sind wir gewohnt, dass der andere auf uns so reagiert, dass wir nicht nur ihn verstehen, sondern auch uns selbst verstanden fühlen. Tiefenresonanz bedeutet demgegenüber, intuitiv miteinander zu kommunizieren. Liebende Menschen signalisieren einander mit Blicken und Berührungen eine besondere Form des Aufeinandereinschwingens, also von Resonanz. Beide Beteiligten spüren die Kostbarkeit des Augenblicks und des Gesehenwerdens, also Augenblick im wörtlichen Sinne. Ein Gegenpol wäre die Wahrnehmung, ich fühle mich nicht angenommen. Wenn ich nun in der Beziehung zu einem Menschen, der sich nicht mehr ausdrücken kann, die Erfahrung mache, dass ich mich von ihm nicht mehr angenommen fühle, kann dies eine kurzfristige Kränkung bedeuten. Und ich finde es wichtig, sich das auch bewusst einzugestehen. Und ich finde den Gedanken hilfreich, dass das Erleben von Sinn im Allgemeinen ohnehin meist nicht kontinuierlich möglich ist, sondern dass man besser von Sinnoasen sprechen sollte. Diesen Begriff brachte der Zürcher Juraprofessor Peter Noll in seinem Buch Diktate über Sterben und Tod in die Diskussion. Der Liedermacher und Komponist Konstantin Wecker drückte dies in seinem Buch Der Klang der ungespielten Töne folgendermaßen aus. Mich hindert manchmal die Musik so sehr am Hören, dass ich nur noch still dem lauschen kann, was schon immer mir klingt. Und muss nicht alle Musik, die wir zum Klingen bringen, erst aus der Stille erfahren werden? Und was er hier über Musik sagt, gilt nach meiner Meinung analog für jegliches Klingen, zum Beispiel auch als Reden. Das gemeinsame Erleben von Stille, welches im alltäglichen Leben kaum eine Bedeutung hat, kann also in der Beziehung zu demenzkranken Menschen zeitweise eine zentrale Bedeutung erlangen. Ich komme nun zur Frage, ob das gemeinsame Erleben von Stille auch dazu führen kann, dass man so etwas wie Liebe erfährt. Mein eigenes schönstes Erlebnis hierzu war eine Begegnung mit dem Heidelberger Philosophen Hans-Georg Gadamer. Ich saß gemeinsam mit ihm in seinem Garten am Abend. Es wurde immer dunkler und es tauchten immer mehr leuchtende Glühwürmchen auf. Wir waren beide vom Flimmern der Glühwürmchen derart fasziniert, dass wir weder ein Licht anschalten wollten, noch miteinander reden wollten. Die Glühwürmchen in der zunehmenden Dämmerung verwiesen uns auf das Licht als solches und auf das Leben als solches. Und die gemeinsam erlebte Stille wurde zu einem Erlebnis der besonderen Art. Auch die Dämmerung ist ein wichtiger Teil des Lebens. Die Beglückung in der Resonanz ergab sich nicht aus dem, was ich zurückbekommen konnte von meinem Gesprächspartner, in Anführungsstrichen, sondern aus einem gemeinsamen Erleben von Sinnerfüllung und Lebenskunst in der Kontemplation. Die gemeinsame Achtsamkeit wurde durch etwas Drittes angereichert, das über uns hinauswies, Metaphern des Lichts in der Dunkelheit. Dies ist ein grundsätzliches Prinzip jeglicher Liebe und es gilt besonders für solche Therapeuten, die zu einer liebevollen Fürsorge bereit sind. Die Liebe erlebt man zuerst meist darin, dass man sich geliebt fühlt, als Kind zum Beispiel. Irgendwann kann man erkennen, dass eine liebevolle Grundhaltung zum Leben auch dann möglich ist, wenn man keine Resonanz erfährt. Im Idealfall liebt man das Leben als solches, ohne etwas zurückbekommen zu wollen. Und an dieser Stelle möchte ich noch die Selbstliebe erwähnen, die Fürsorge des Menschen für sich selbst. Als Therapeut muss man sich das, was man braucht, nicht von anderen holen. Man lernt so für sich zu sorgen, dass man autonom ist, also unabhängig von Bestätigung durch das Gegenüber. Dazu ist es notwendig, selber Formen des Auftankens zu finden. Hierzu ein Beispiel. Als mein eigener Vater demenzkrank war und ein Dreivierteljahr lang auf seinem Sterbebett lag, ging ich mit meiner Mutter zusammen in die Kirche zu einer Aufführung des Requiems von Gabriel Fauré, welches auch als Wiegenlied des Todes bezeichnet wird. Und ich möchte Ihnen daraus eine ganz kurze Hörprobe einspielen. In diesem Requiem von Gabriel Fauré kommt nicht das Dies Irae vor, also die Andeutung des jüngsten Gerichts und der Rache für Böses und so weiter, der Hölle, sondern es ist durchgängig ein Musikstück, in dem man Harmonie und das sich aufgehoben fühlen sein erleben kann. Und so ein harmonisierendes Auftanken, gemeinsam, in dem Fall meine Mutter und ich, hat eine unglaubliche Energie, wenn man dafür offen ist. Und eine Grundidee therapeutischer Identität besteht darin, dass man das, was man anderen gibt, auch als Gewinn für sich selbst verbuchen kann. Durch das Anteilnehmen am Leben anderer kann man sein eigenes Leben vervielfältigen. Wenn ich zu einem anderen Menschen sage, du kannst dich auf mich verlassen, begründe ich auch eine Beziehung zu mir selbst, die Sinn macht. Ich möchte hierzu eine Erfahrung ansprechen, und damit komme ich auch schon fast zum Schluss, die ich anlässlich einer Vortragsreise in Japan hatte. Nach einem Vortrag über Hoffnung und Transzendenz in der Stadthalle Kagoshima wurde ich von meinen Gastgebern in eine geriatrische Einrichtung geführt und meine Gastgeber hatten dort, ohne mich vorher zu fragen, ein Piano hingestellt und die Bewohner in den großen Gruppenraum zusammengeführt, das ist diese Szene, weil sie wussten, dass ich gerne Klavier spiele. Und da stand ich nun vor diesen demenzkranken japanischen Menschen und sollte ihnen irgendetwas bieten. Ich entschied mich für heitere Unterhaltungsmusik, doch das demenzkranke Publikum zeigte keine Resonanz. Da es mir aber gelang, und jetzt komme ich zu der systemischen Seite, und zwar ganz pragmatisch und im Grunde ganz einfach, da es mir gelang, heitere Musik auf dem Piano zu machen, fingen irgendwann die Pflegenden an, vor den demenzkranken Patienten zu tanzen und hatten großen Spaß dabei. Da habe ich leider kein Foto von. Einige wenige der demenzkranken Menschen begannen rhythmisch mitzuklatschen. Es entstand also ein Resonanzfeld, in dem Heiterkeit und Bewegung angesagt war, auch wenn die demenzkranken Menschen in ihren Rollstühlen sich kaum ausdrücken konnten. Auch wenn ich selber nur eine minimale Resonanz bei den geriatrischen Patienten spüren konnte, hatte ich den Eindruck, einen kleinen Beitrag zwischen Leben und Tod und für die Beziehung der Patienten mit ihren Pflegenden geleistet zu haben. Jedenfalls entfalteten die vor den Bewohnern, tanzenden, Pflegenden eine wohltuende Energie, die sich im ganzen Saal ausbreitete, die auch den Pflegenden sehr gut tat. Und ich hatte die Hoffnung, zumindest im inneren Seelenleben der kranken Menschen etwas in Bewegung gebracht zu haben, was vielleicht für sie wohltuend war oder zumindest im Sinne der Ausführung von Professor Johannes Schröder stimulierend war. Noch ein anderes Beispiel. Am 11. September 2001 besuchte ich meinen demenzkranken Schwiegervater in seinem alten Pflegeheim. Im angenehm gestalteten Gemeinschaftsraum stand auch ein Piano und ich spielte Wiener Walzer. Pflegende und Insassen, die waren also noch nicht so schwer beeinträchtigt, tanzten zu meiner Musik. Dann hörte ich, wie die Pflegenden über Nachrichten aus dem Radio über die Terroraktion im World Trade Center in New York sprachen. Ich konnte diese Nachricht nicht an mich heranlassen und bagatellisierte sie für mich selbst, im Sinne von irgendein kleines Flugzeug ist da zerschellt. Ich wollte die Reichweite dieses Terroranschlages nicht wahrhaben. Und erst im Nachhinein wurde mir das dann natürlich klar. Und die Tatsache, dass ich die Nachricht über das Böse in dieser Welt in diesem Kontext nicht an mich heranlassen wollte, finde ich im Nachhinein für mein eigenes Selbstbild interessant. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich möchte mir sogar noch die Bemerkung erlauben, dass ich in der Nacht nach dem 11. September 2001 einen der schönsten Träume meines Lebens hatte. Ein weiteres ebenso drastisches Beispiel ist der Roman von Hermann Hesse, Glasperlenspiel, ein ganz meditativer, kontemplativer Roman, den er in der Endphase des Zweiten Weltkrieges schrieb. Das heißt, Achtsamkeit im Augenblick ist auch trotz vielfältiger Belastungen, die von außen auf uns einwirken, möglich und das kann man üben. Mein Kollege, der Gütersloher Psychiater Klaus Dörner, hat die These aufgestellt, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft etwas übrig haben. Und die aus meiner Sicht hierzu wichtige Frage lautet, wie kann man Liebe erleben, auch wenn sie nicht spürbar erwidert wird? Kann man an die Möglichkeit liebevoller Fürsorge appellieren, wenn beim professionellen Pflegen jeder Handgriff dokumentiert und abgerechnet werden muss? Gibt es Möglichkeiten, die unendlichen Potenziale der Liebe vielleicht etwas stärker zu nutzen? Und ich möchte Ihnen, bevor wir dann miteinander sprechen, als kleinen Übergang ein paar Takte Musik anbieten. Bleiben Sie einfach noch ein bisschen still, bitte. Thank you.
Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Professor Werres. Ja, ich denke, das, was noch so in uns nachklingt, das will ich mit Worten nicht weiter kommentieren. Nur einen kurzen Hinweis an Sie. Wer das eben verklungen für sich zu Hause noch einmal vielleicht in ähnlicher Art wiederhören möchte, dem sei die von Rolf Werres eingespielte Piano-CD Lichtungen, eine Einladung zur Stille empfohlen, die bei Soundlife in Köln erschienen ist. Infos über die CD finden Sie auch unter der Website www.rolf-werres.de. Dies nur als kleiner Hinweis noch. Wir haben noch Zeit für eine kurze Diskussion. Ich darf die Referenten des letzten Teils, die vier Referenten, noch einmal zu mir auf die Bühne bitten. Und Sie darf ich bitten, einfach mit Handzeichen sich bemerkbar zu machen, wenn Sie noch eine Frage oder einen Kommentar haben. Ich sehe, da hinten ist schon eine erste Wortmeldung.
Ich habe mich heute Morgen sehr gefreut zu hören, Demenz hat nicht nur eine kognitive Form, sondern eine ganzheitliche Erfahrung auf unterschiedlichen Ebenen. Angeregt durch den letzten Vortrag wäre für mich die Frage, hat Demenz nicht eine zutiefst spirituelle Dimension? Findet nicht auch in der Demenzentwicklung statt? Das ist das eine. Das andere, was ich denke, was uns vieles leichter machen würde, haben wir denn eine Zielsetzung von dem, was wir in der Arbeit mit Menschen, die von einer demenziellen Beeinträchtigung befallen sind, herausgefordert sind, können wir die benennen? Und wenn wir eine solche Zielsetzung haben, wie könnten wir die auch in Leitbilder einbringen? Mein Vorschlag für eine Zielsetzung ist, Menschen ein versöhntes, getröstetes Sterben zu ermöglichen.
Also zu der ersten Frage, ob Demenz eine spirituelle Dimension haben kann, habe ich eine ganz einfache Antwort. Ich denke, das ganze Leben hat eine spirituelle Dimension. Und in der Auseinandersetzung mit Menschen in Not erkennen wir die dann oft besser.
Ja, und zur zweiten Frage. Das schließt daran an, was Rolf Werres eben ausgeführt hat. Natürlich kann man so Leitbilder jetzt nicht so für alle Zeiten und so vorgeben, nicht sozusagen so in eherne Tafeln geschlagen, gegossen wie das Gesetz Moses. Aber zumindest lässt sich ja von einem eher pragmatisch-klinischen Standpunkt aus schon sagen, dass in Anfangsstadien der Demenz, zumal eben bei Patienten, die noch gar nicht Demenz sind, eben bei der leichten kognitiven Beeinträchtigung, da aktivierende Verfahren oder ein aktivierendes Vorgehen mit Trainingsmaßnahmen und dergleichen mehr ganz im Vordergrund stehen sollte. während eben diese Aktivierung in späteren Stadien ja in dem Sinne zurücktreten muss, als dass sie eben keine, nicht mehr zu einer Konfrontation mit den Defiziten, Stichwort Realitätsorientierungstraining in seinen ersten frühen Formen eben führen soll. Das ist ja etwas, was eben für die Patienten nicht günstig ist, was sie eben rasch enttäuscht, verständlicherweise, wenn eben die Auseinandersetzung mit den Defiziten durch so eine schiere Konfrontation eben abgelöst wird.
Ich habe eine Frage. Ich arbeite als selbstständiger Ergotherapeut und mit dem Thema, dass ich Personal schule und habe einen Therapiehund. Und gerade zu diesem Thema Emotionalität ist meine Erfahrung in Deutschland, in der Schweiz noch etwas ausgeprägter als in Deutschland, leider Gottes, dass, wie es auch richtig gesagt wurde, dass auch Patienten nur gut behandelt werden können, wenn auch das Personal, das Pflegepersonal auch mit ins Boot genommen wird. Das heißt auch, was Sie vorhin gesagt haben, dass das Personal angefangen hat, da zu tanzen. Nur habe ich aus Erfahrung, so meine Zweifel, ich denke, die ganze Struktur muss sich ändern, gerade in Deutschland auch, weil dieses Thema, das habe ich oft gemerkt, dass Pflegepersonal dann von Heimleitern oder von Kollegen gesagt bekommen hat, das ist keine Arbeit, du musst produktiver sein. Und deswegen glaube ich, muss sich vom ganzen System her etwas ändern, auch von der Auffassung vom Pflegepersonal und von der Heimleitung schon. Also deswegen denke ich, wir haben genug Therapiemedien, genug Konzepte, nur denke ich, müssen wir sie anders ansetzen. Und das heißt auch hier schon von der Organisationsstruktur, dass auch das als Arbeit aufgefasst wird. Was es heute in meinen Augen nicht tut in Deutschland.
Ja, das ist... ein wichtiger Aspekt, den Sie da noch mal ansprechen. Möchte einer der Referenten noch dazu etwas sagen? Okay, dann würde ich vorschlagen, gibt es noch eine andere Frage, einen Kommentar? Ah ja, da hinten bei Ihnen, gut. Mhm.
Ich wollte nur kurz zu meinem Vorredner noch mal eben ergänzen, dass ich den Eindruck habe, wir müssen uns in der Forschung und auch in der Praxis ganz dringend einmal um Implementierungen kümmern. Das heißt, um die Frage, wie kommen eigentlich gelungene theoretische Konzepte tatsächlich in der Praxis an? Das hatte die Frau Schwert ja schon angesprochen. Und der zweite Aspekt ist, dass wir uns Gedanken dabei machen müssen, dass die Pflege, also all diejenigen, die in der Pflege arbeiten, nicht den gleichen Zugang zu Menschen haben und auch zu Menschen mit Demenz haben, wie therapeutische Berufe. Ein, glaube ich, ganz markanter Unterschied ist, dass wir sehr körpernah arbeiten und mit allen körperlichen Prozessen, Ausscheidungsprodukten etc. zu tun haben und das in oft sehr kurzen, engen Takten. Das heißt, in 10, 15 Minuten Takten arbeiten wir in der Morgenpflege mit schwerstpflegebedürftigen Menschen, die eben demenziell verändert sind. Das ist eine hohe Belastungssituation und ich glaube, da unterscheidet sich die Pflege von anderen Berufen, die eben eher in einem Einzelkontakt sind, die eine Zeitspanne haben und wenn es nur Minuten sind, um dazwischen mal durchzuatmen. Und gerade jetzt zu dem Bereich, wie können wir Entspannung für Pflegende schaffen und wie können wir Burnout verhindern, wäre mir das ein ganz wesentlicher Aspekt. Danke.
Ja, Ihnen auch vielen Dank. Ich denke, das geht ja auch wieder in die Richtung, dass die verschiedenen Perspektiven auch zum Tragen kommen und kommuniziert werden, die in der Versorgung eben von Menschen mit Demenz wirksam sind. Das ist sehr wichtig. Ja, unsere Zeit schreitet voran. Deshalb möchte ich die Diskussion an dieser Stelle beenden. Danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Beiträge und möchte nun Frau Dr. Dinck-Reiner bitten vom Institut für Gerontologie. Sie wird eine Zusammenfassung dieses Teils machen und schon mal auch ganz herzlichen Dank. Danke.
Ich möchte eine kurze Zusammenfassung, meine Damen und Herren, machen der letzten vier Vorträge. Und ich möchte mit dem letzten Vortrag von Herrn Professor Werres beginnen, der eigentlich so nicht zusammenzufassen ist. Er stellte die Unbeherrschbarkeit der Wirklichkeit in den Mittelpunkt im Zusammenleben, nicht nur mit demenziell erkrankten Menschen, das gilt für jedes Zusammenleben von Menschen. Und er hat außerordentlich eindrucksvoll Bilder aus der Musik auf die Beziehung zwischen Menschen angewendet und hat die Bedeutung der Musik für die Kommunikation zwischen demenziell erkrankten, aber auch zwischen gesunden oder nicht demenziell erkrankten Menschen sehr eindrucksvoll dargelegt. Frau Professor Steinhagen-Thiessen und Herr Professor Schröder wiesen auf präventive Maßnahmen im Zusammenhang mit Demenz hin, und zwar in unterschiedlichen Kontexten, einmal in der inneren Medizin oder Geriatrie und in der Psychiatrie. Frau Professor Steinhagen-Thiessen hatte zwei wichtige Botschaften ins Zentrum ihrer Erläuterung gestellt. Erstens die Bedeutung der Qualifikation der Pflegekräfte und auch der Ärzte und die Wichtigkeit einer Geriatrisierung, wie sie es nannte, von Pflege, aber auch von Medizin. Zweite Botschaft: Das Wissen um Möglichkeiten der Prävention und auch der Rehabilitation ist durchaus vorhanden. Es muss nur angewendet werden. Das würde dazu führen, dass es zu einem verbesserten Ausbau von Versorgungssystemen käme, dass häufiger Interventionen am älteren Patienten stattfänden mit einer Verbesserung beispielsweise der Muskelkraft, einer besseren Versorgung von Hüftprotektoren wurde erwähnt. Es käme zu einer besseren Versorgung mit Antidepressiva, ein ganz wichtiger Punkt, und die Beachtung eines ganzheitlichen Ansatzes, also die Verbindung von medizinischem und psychologischem Wissen in der Therapie wäre dann möglich. Herr Professor Schröder zeigt anhand von Daten von Ilse sehr eindrücklich auf, wie über längere Zeiträume sich leichte kognitive Störungen entwickeln, sich stabilisieren oder aber ungefähr bei etwa einem Fünftel der Patienten zu einer Demenz vom Alzheimer-Typ entwickeln. Er differenziert Risikofaktoren, Cholesterinerhöhung, genetische Faktoren und protektive Faktoren, wie beispielsweise die Schulbildung. Und er nennt als Potenziale drei Faktoren: einmal Früherkennung und Diagnostik, zweitens Identifikation von Risikofaktoren und protektiven Faktoren und drittens im Kontext der Tertiärprävention die Behandlung psychopathologischer Symptome und eine angemessene Pflegesituation. Herr Professor Remmers formuliert im Rahmen der Palliativpflege vier Thesen, um die Lebensqualität zu optimieren. Erstens, Palliativpflege soll nicht erst in der Sterbephase zum Einsatz kommen, sondern schon im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung mit dem Ziel, belastende Symptome im multiprofessionellen Team zu lindern. Zweitens, in diesem Kontext sollen auch Situationen geschaffen werden, die emotional positiv besetzt sind durch gezielte Ansprache, auditives, visuelles Wachrufen von Erinnerung und körperliche Aktivierung. Es handelt sich auch hier um einen ganzheitlichen Ansatz, da bei den Pflegekräften auf der Grundlage mimischer Ausdrucksanalysen, genaues Beobachten und Wahrnehmen verhaltensbezogener Indikatoren und von vegetativen Begleitsymptomen voraussetzt natürlich und auch der Identifikation von Schmerzzuständen dienen. Drittens, es erschien mir wichtig, die Feststellung, dass alle pflegerische Handlungen als Ausdruck der Zuwendung zu betrachten sind und als Möglichkeiten der Kommunikation verstanden und auch genutzt werden sollen. Viertens, die Kommunikation mit Menschen, die nicht verbal kommunizieren können, wird aufgenommen über die Sinne, über die Berührung der Haut, Geruch und Geschmack, aber auch über Resonanz, Rhythmus und Bewegung und wie Herr Remmers es ausdrückt, über die zwischenleibliche Resonanz, wieder ein Begriff eigentlich aus der Physik und Musik. Damit eine solche hochdifferenzierte Kommunikation gelingen darf, bedarf es qualifizierter Schulungen der Pflegekräfte. Oliver Sacks, der berühmte Neurologe,
schreibt in seinem neuen Buch Musikophilia sinngemäß. Und ich knüpfe hier an Rhythmus und Bewegung und an die musikalische Darstellung auch von Herrn Werres an, in der Kommunikation an, dass musikalische Fähigkeiten erstaunlich robust sind und oft schwere Gehirnschäden wie eine Aphasie oder Demenz überstehen. Menschen, die die Sprachfähigkeit verloren haben, können Lieder mitsingen. Das wissen sicher die meisten von Ihnen, die mit demenziell erkrankten Menschen zu tun haben. Er zitiert einen Brief, in dem er über einen demenziell erkrankten Musiker berichtet. Ich übersetze frei. Die musikalische Leistung und die Schwere der Erkrankung bilden in seinem Fall ganz extreme Gegensätze. Ein Besuch jedoch bei ihm lässt mich jedes Mal ein Wunder erleben, denn er transzendiert seine Krankheit mit der Musik. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.